¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Es war zu befürchten und nun ist es offiziell. Trotz großer Proteste erklärte am 6. September das oberste Wahlgericht von Mexiko Felipe Calderón von der rechtskonservativen Partei der Nationalen Aktion, PAN, zum kommenden Präsidenten Mexikos. Doch der Mitte-Links-Kandidat López Obrador von der Partei der Demokratischen Revolution, PRD, und seine Anhänger erkennen den Wahlsieg Felipe Calderóns weiterhin nicht an. Für den 16. September, Jahrestag der mexikanischen Unabhängigkeit und höchster Feiertag in Mexiko, haben sie nun eine nationale demokratische Konvention einberufen, auf der man eine Parallelregierung bilden will. Wir sind gespannt, wie es in Mexiko, in dem es nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch im Bundesstaat Oaxaca seit Monaten zu massiven Protesten gegen den hier schon regierenden Amtsinhaber kommt, weitergeht. Es ist zu hoffen, dass sich die derzeitigen Protestbewegungen stabilisieren und in Mexiko eine gerechtere Politik zum Wohle der Bevölkerung durchsetzen können. Dazu wird es einen langen Atem brauchen. Und damit ein herzliches Hallo allerseits und willkommen zum 140. On der Info. Heute berichten wir euch über die anhaltenden Mobilisierungen und Proteste gegen die immer repressiveren Gesetze und Maßnahmen, von denen lateinamerikanische Migrantinnen in den USA betroffen sind. Unser zweiter Beitrag beschäftigt sich mit dem Thema globalisierte Agrarwirtschaft, Ernährungssicherheit und Landfrage in Lateinamerika. Doch wie immer zuerst die Meldungen.
Ein gutes halbes Jahr nach dem Amtsantritt des linksgerichteten bolivianischen Präsidenten Evo Morales folgten vier der reichsten Provinzen des Landes am Freitag dem Aufruf der rechtsgerichteten Oppositionspartei Podemos zu einem 24-Stunden-Streik. Demonstranten blockierten die Hauptstraßen in die Nachbarländer Brasilien und Argentinien. In den Städten Santa Cruz, Tarija und Cobija kam es zu Ausschreitungen zwischen Anhängern und Gegnern des Präsidenten. Die Polizei setzte Tränengas ein. In den Protesten zeigt sich auch, wie gespalten das Land ist. Der Westen, wo vor allem Quechua und Aymara-Indianer leben, ist arm. Im Osten, in dem sich unter anderem die bedeutenden Erdgasvorkommen befinden, leben hingegen die reicheren Weißen und ihre Nachkommen. Obwohl Bolivien über reiche Bodenschätze verfügt, ist es das ärmste und politisch instabilste Land Südamerikas. Morales war im Dezember 2005 als erster Ureinwohner Boliviens zum Präsidenten gewählt und Ende Januar vereidigt worden. Mit seiner Partei Bewegung für Sozialismus, MAS, will er eine Landreform und die Verstaatlichung der Erdgas- und Mineralienvorkommen durchsetzen.
Peru. In Cajamarca ist der Konflikt um die Goldmine Yalacocha beendet. Arbeiter hatten wochenlang protestiert und die Zufahrtsstraße zur Mine blockiert, um gegen die Umweltverschmutzung und Trinkwasserverseuchung durch toxische Abwässer aus der Goldproduktion zu kämpfen. Bei den Protesten kam ein Demonstrant ums Leben. Yalacocha ist die zweitgrößte Goldmine weltweit und versorgt knapp 10.000 Peruaner mit Arbeitsplätzen. Sie produziert für das US-Unternehmen Newmont Mining Corporation, das peruanische Unternehmen Compañía de Minas Buenaventura und die International Finance Corporation, eine Gesellschaft der Weltbank. Die Betreiber der Yalacocha-Mine sagten nach Verhandlungen zu, eine Wasseraufbereitungsanlage zu errichten und die Wasserqualität regelmäßig durch die Regierung überprüfen zu lassen. Der Konflikt in Cajamarca ist Teil einer ganzen Reihe von Auseinandersetzungen um Arbeitsbedingungen und Umweltfragen im Bergbau Lateinamerikas. Auch in Chile kam es kürzlich zu Protesten von Minenarbeitern, die nach 25 Streiktagen 5% mehr Lohn und eine Einmalzahlung von 13.000 Euro erreichten. Die Arbeiter begründeten ihre Forderungen dort mit der Gewinnsteigerung des Unternehmens um mehr als 60% im Vergleich zum Vorjahr. Die Arbeiter wollen über den beendeten Streik hinaus erreichen, dass eine Debatte über die mögliche Renationalisierung des Kupferbergwerks angestoßen wird und der Abfluss der in den Minen erzielten Gewinn ins Ausland erschwert wird. Im Falle der Yalacocha-Mine in Peru bleibt abzuwarten, ob die Versprechen der Unternehmerschaft eingehalten werden. Die Auseinandersetzung um die Mine in Cajamarca ist kein Einzelfall. In Peru gibt es 40 weitere Minen, die für ähnliche Umweltverschmutzung verantwortlich gemacht werden.
mis ojos han logrado ver. Información obtenida de la imaginación, entrega recibida, actúo en legítima defensa.
Kuba. Vom 11. bis zum 16. September versammeln sich in Havanna die Vertreter von 116 Ländern zum 14. Gipfel der blockfreien Staaten. Auch UN-Generalsekretär Kofi Annan nimmt an dem Treffen teil. Geht es nach dem Willen von Kubas Staatschef Fidel Castro, so soll das Bündnis künftig unter dem Vorsitz Kubas wieder aktiver in die internationale Politik eingreifen und der politischen Übermacht der USA etwas entgegensetzen. Gemeinsam will man für die Stärkung der mehr denn je bedrohten Prinzipien des Völkerrechts, eine multilaterale Weltordnung, den Frieden, die internationale Sicherheit und eine Demokratisierung Lateinamerikas eintreten. Darüber hinaus sollen in Havanna Strategien zur Demokratisierung internationaler Organisationen wie der Vereinten Nationen erarbeitet werden. Auch Konzepte zur Umsetzung einer ungehinderten wirtschaftlichen Zusammenarbeit werden die Staatschefs diskutieren. Die Bewegung der blockfreien Staaten gründete sich vor 45 Jahren als Alternative zu den beiden großen Blöcken Warschauer Pakt und NATO. Sie erreichte ihre größte Bedeutung in den 60er und 70er Jahren, unter anderem über die Forderung nach einer neuen Weltwirtschaftsordnung und trug so zu einer stärkeren Diskussion des Nord-Süd-Verhältnisses bei. Die 116 Mitgliedstaaten der Blockfreien vertreten etwa 55% der Weltbevölkerung und halten knapp 2/3 der Sitze in der UN-Vollversammlung. Für das Gipfeltreffen in Havanna wird mit Spannung auch der erste öffentliche Auftritt von Fidel Castro erwartet. Er war Ende Juli erkrankt und hatte einen Teil seiner Ämter vorübergehend abgegeben.
Chile. Am Vortag des 11. September nahmen in Chiles Hauptstadt Santiago mehrere tausend Menschen an einem Gedenkmarsch anlässlich des Militärputsches gegen Salvador Allende teil. Vor 33 Jahren putschte die chilenische Armeeführung unter Augusto Pinochet mit CIA-Unterstützung gegen die gewählte sozialistische Regierung. In der Folge wurden zwischen 1973 und 1990 mehr als 3000 Menschen, darunter der gewählte marxistische Präsident Salvador Allende, ermordet. 10.000 Oppositionelle wurden während der 17-jährigen Diktatur Pinochets eingesperrt und gefoltert oder ins Exil getrieben. Am Rande des Gedenkmarsches kam es am Präsidentenpalast Moneda im Zentrum Santiagos zur Auseinandersetzung mit der Polizei. Jugendliche warfen vereinzelt Molotow-Cocktails auf das Gebäude. Die Polizei antwortete mit Wasserwerfern und Tränengas. Schon in der Nacht zuvor lieferten sich Schüler und Studenten Straßenschlachten mit der Polizei. Allein auf dem Campus der Universität wurden nach der Einweihung des Denkmals für 62 Absolventen, die während der Diktatur umgebracht worden waren, 98 Personen festgenommen. Insgesamt wurden ca. 170 Menschen verhaftet. Die sozialistische Präsidentin Michelle Bachelet, die selbst von Pinochets Geheimpolizeidiener verschleppt und misshandelt worden war, rief zur Mäßigung auf und bat darum, dass der Tragödie in demokratischer Weise und ohne Gewalt gedacht werde. Unterdessen hob am Freitag das oberste Gericht des Landes die Immunität des Ex-Diktators Pinochet im Zusammenhang mit dem berüchtigten Foltergefängnis Villa Grimaldi auf. Damit könne offiziell Anklage gegen Pinochet wegen Mordes, Folter und Menschenrechtsverletzung erhoben werden.
Aunque mi vida esté de sombras llena, no necesito amar, no necesito. Yo comprendo que amar es una pena y que una pena de amor es infinito. Y no necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer.
¿Legalización cuándo? ¿Legalización cuándo? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuándo la queremos? ¿Cuándo la queremos?
Erneut finden überall in Nordamerika Massendemonstrationen gegen den US-Abschiebeapparat, die Verschärfung des Grenzregimes und für ein gerechtes und umfassendes Integrationsgesetz statt. Die vorwiegend von Hispanics getragenen Proteste erreichten nicht die Stärke wie im Mai diesen Jahres. Es waren jedoch erneut mehrere Millionen Menschen, die von Los Angeles bis Washington, von New Orleans bis Chicago an der Kampagne für die Würde der Migranten teilnahmen.
Die Proteste am US-amerikanischen Tag der Arbeit, dem 4. September, wurden erstmals auch von den großen nationalen Gewerkschaften unterstützt. Jamira Medino ist Funktionärin der Nationalen Baugewerkschaft und Koordinatorin der Washingtoner Koalition der Migranten. Sie nennt die Gründe für die seit Mai anhaltenden Proteste.
Also die jetzige Mobilisierung schließt an die Anfang Sommer in den Vereinigten Staaten an, die auf die Gesetzesinitiative eines Repräsentanten des Unterhauses, Herrn Sensenbrenner, folgte. In diesem Gesetzesvorhaben forderte Sensenbrenner im Wesentlichen eine Kriminalisierung aller Personen, die in den Vereinigten Staaten leben und keine Dokumente, keinen Status haben. Es sollen auch diejenigen sehr hart bestraft werden, die undokumentierte Arbeit oder Migranten unterstützen. Auch wird gefordert, dass Kindern von Eltern, die keine Papiere haben, die Staatsbürgerschaft verweigert wird, obwohl sie in den USA geboren sind. Das also führte zu den Demonstrationen im März, April und Mai. Jetzt demonstrieren wir, weil der Senat und auch der Kongress heute seine Sommerferien beenden und wir ihnen sagen wollen, dass das Thema Migration gesetzgeberisch auf der Tagesordnung zu stehen hat und dass sie eine Lösung für die Krise finden müssen, die sich derzeit noch verschlimmert.
Ein Kernpunkt ist die Legalisierung von ca. 12 Millionen in den USA arbeitenden Menschen ohne Status. Eine von rechten Kreisen betriebene Kriminalisierungspolitik und Abschiebepraxis führt dazu, dass Familien auseinandergerissen werden. Elvira Arellano, eine von Abschiebung bedrohte Mexikanerin aus Los Angeles, hat sich in Chicago ins Kirchenasyl geflüchtet. Sie hat einen Sohn, der in den USA geboren ist, also US-amerikanischer Staatsbürger ist. Eine übliche Konstellation. Auch andere Familienangehörige und der Freundeskreis leben mit der mexikanischen Arbeiterin, die nun von ihrem Sohn getrennt werden soll, in Kalifornien. Mindestens 600.000 Migrantinnen befinden sich in derselben Situation. Die Kinder dieser illegalen Frauen sind in den USA aufgewachsen, sprechen Englisch, haben hier ihren Freundeskreis, gehen in amerikanische Schulen. Als billige Arbeitskräfte werden die Frauen bewusst toleriert. Hin und wieder weist sie der Staat mit Restriktionsmaßnahmen auf ihren prekären Status hin. Die Solidarität mit Elvira Arellano und der Kampf gegen zwangsweise Familientrennungen stand in Los Angeles im Mittelpunkt der Proteste. Teresa lebt seit 21 Jahren in Kalifornien. Ihre 5 Kinder sind hier geboren. Sie selbst hat jedoch keine Aufenthaltsgenehmigung. Sie ist auf die Demonstration gekommen und unterstützt das Bleiberecht für Elvira.
Wir alle hier, die wir Migranten sind, sind wegen unserer Kinder gekommen, damit sie uns nicht abschieben, um mit ihnen hier zu sein. Alle meine Kinder sind Staatsbürger.
Auch Judy Lopez ist eine Arbeiterin ohne Papiere. Mit ihrem gerade erst einige Wochen alten Baby nimmt sie an der Demo teil. Als alleinerziehende Mutter versteht sie die Angst von Elvira Arellano und ihrer Leidensgenossinnen.
Wir wollen eine Amnestie für alle. Ich lebe seit 13 Jahren in diesem Land und habe noch nie meine Eltern besucht. Ich habe keine Papiere. Seit ich reinkam, bin ich illegal. Und ich arbeite, zahle meine Steuern. Ich zahle, was ich zahlen muss. Ich bin eine alleinerziehende Mutter und ich freue mich, meine Tochter aufzuziehen. Wirklich. Ich glaube, dass es ungerecht ist, dass sie uns keine Amnestie für alle geben, weil hier sind alle Migranten. Wir haben alle Rechte. Wir haben das ganze Recht. Wir arbeiten alle. Wir sind Arbeiterfrauen, sei es als Haushälterin, was auch immer. Wir arbeiten in anständigen Berufen, um unsere Kinder zu ernähren.
So wie einst alle US-Amerikaner, die wenigen nicht ermordeten Indigenas ausgenommen, wollen die 12 Millionen Hispanics Einwanderer sein. Eben solche Einwanderer, wie sie stolz am Thanksgiving Day in Erinnerung an die Ankunft der Pilgrim Fathers auf der Mayflower gefeiert werden. Die Gewerkschafterin und Koordinatorin der Proteste in Washington, Jamira Medino, weist auf diesen unhaltbaren Widerspruch in der amerikanischen Gesellschaft hin.
Die Vereinigten Staaten sind ein Land der Migranten. Ein Land, das von tausenden Migranten aufgebaut wurde, die über Jahre hinweg kamen, unterschiedliche Generationen. Und wir, die Immigranten von heute, machen das eben auch. Also muss das anerkannt werden. Wir können nicht weiter von den Vätern sprechen, die dieses großartige Land gegründet haben und weiter Gesetze haben, die nur restriktiv und bestrafend gegenüber Migranten sind. Es bedarf einer Lösung. Das nordamerikanische Volk hat sich nach den Massendemos positiv bewegt, indem es anerkannt hat, dass es wirklich eine Krise gibt und dass diese Krise gelöst werden muss. Aber es gibt auch Leute, die sich dem widersetzen. Sie sind eine Minderheit, aber sie haben genug Einfluss.
Doch auch im Establishment gibt es Gegner einer Verschärfung der Migrationsgesetze, sowohl bei Republikanern als auch bei Demokraten.
Hillary Clinton ist beispielsweise eine prominente Befürworterin einer Amnestie und einer Legalisierung der in den USA lebenden und arbeitenden Hispanics. Ein Ziel der Proteste ist es, das Thema in den Wahlkampf für die Vorwahlen am 2. November zu tragen. Immerhin könnten in einigen Bundesstaaten 7 bis 8 Millionen legale Hispanics mit Wahlrecht, die sich bei den letzten Urnengängen ihre Stimme enthielten, das Zünglein an der Waage werden. Angesichts der derzeitigen Verhältnisse fordern die Aktivistinnen jedoch einen sofortigen Stopp aller Abschiebungen und Razzien sowie eine volle, sofortige und kompromisslose Legalisierung sowie die Gewährung aller Bürgerrechte.
Wir können nicht behaupten, die bestehenden Gesetze zu verschärfen, mehr Truppen an die Grenze zu schicken, eine Mauer zu bauen, nur an der südlichen Grenze, nicht an der nördlichen, sei eine Art, dieses Problem zu lösen. Dieses Problem wird sich lösen, wenn diese 10 bis 12 Millionen Menschen aus dem Schatten treten können, wenn sie integraler Teil dieser Gesellschaft sein können und wieder die Freiheit und alle Rechte haben, die einem Menschen, der in diesem Land lebt, zustehen. Wir wollen eine rechtliche Lösung, die die Menschen, die hier leben, legalisiert, die ihre Steuern zahlen, die arbeiten, die zu dieser Gesellschaft beitragen. Und wir wollen auch, dass die Razzien beendet werden, die im ganzen Land stattfinden.
Espérame un momento y te desato, pero qué enredo te has puesto, muchachita. Llamarlos son los hechos que adivinan.
Hungerkatastrophen in Afrika, Dürreperioden als Folge des Klimawandels, Lebensmittelskandale in Europa, Gentechnik, BSE und Vogelgrippe. Kaum ein Thema ist weltweit so emotional besetzt wie Nahrung und Ernährungssicherheit. Eng damit verbunden ist die Landfrage, die seit Menschengedenken immer wieder zu Konflikten, Aufständen und Revolutionen geführt hat. In Lateinamerika besteht seit Jahrhunderten die Forderung nach einer Landreform, die die extrem ungleichen Besitzverhältnisse auflösen und das Land gerecht verteilen soll. Die Reaktionen auf solche Forderungen waren im Lateinamerika des 20. Jahrhunderts blutig. Aufstände wurden wie in Kolumbien niedergeschlagen, reformistische Regierungen wie in Guatemala oder Chile weggeputscht. In den letzten Jahren jedoch tut sich wieder etwas in der Landfrage. Venezuela und vor allem Bolivien gehen die lang geforderte Landreform an. In Guatemala wird das Thema 10 Jahre nach dem Friedensabkommen immer wichtiger. Und vor allem in Brasilien ist aus der landlosen Bewegung MST ein wichtiger politischer Akteur geworden. Martin Wolpold-Bossin vom Food First Information and Action Network, FIAN, der internationalen NGO für das Recht, sich zu ernähren, fordert gerade für Lateinamerika, den Landbesitz neu zu ordnen.
Wie eine Landreform oder eine Agrarreform idealtypisch aussehen sollte, darüber gibt es im Prinzip keinen Streit. Nicht mal mit der Weltbank darüber, dass es zentral ist, um Menschen zu ermöglichen, sich von der Fessel der Armut zu befreien, dass sie Zugang zu produktiven Ressourcen brauchen. Die Frage ist mehr der Weg dahin. Und an der Stelle scheiden sich die Geister. Da ist nach wie vor dominierende neoliberale Dogma. Und die wollen den Zugang zu Ressourcen, zu Land insbesondere, gewährleisten über den Markt. Die sogenannte marktgestützte Agrarreform, in die die Weltbank Millionen gesteckt hat. In Brasilien, in Guatemala, in Kolumbien, in keinem einzigen Land hat es funktioniert.
Die marktgestützte Agrarreform folgt dem wirtschaftsliberalen Dogma, dass der Markt überall dort, wo er wirkt, den effektivsten und damit besten Weg zum Wohle aller findet. Auch Land müsse auf produktive Weise das erwirtschaften, was auf dem Markt die höchsten Preise erzielt. Auch wenn der Markt von den Anbauflächen einen Ozean entfernt ist, auch wenn Millionen Menschen unter Marktgesichtspunkten auf dem Land keinen Platz haben, auch wenn aufgrund des Überschusses an Arbeitskräften die Löhne so weit gedrückt werden, dass von moderner Sklaverei geredet werden muss. Dagegen hat sich vor allem in Brasilien in Gestalt der Landlosenbewegung MST Widerstand formiert. João Stedele, nationaler Leiter des MST über die sozialen und ökologischen Folgen der globalisierten Agrarwirtschaft für Brasilien.
An Soja verdienen die brasilianischen Beschäftigten gerade 100 Dollar im Monat. Das ist der geringste Verdienst für Agrararbeiter auf der ganzen Welt. Die Natur wird rücksichtslos ausgebeutet, weil diese Kapitalisten nicht die geringste soziale Verantwortung für zukünftige Generationen übernehmen. Sie verseuchen den Boden und die Umwelt mit Pestiziden. Da, wo ich herkomme, hat sich sogar das Klima verändert, Allein durch die ganzen Monokulturwirtschaften von Soja und Eukalyptus in den letzten 10 Jahren. Und plötzlich leiden wir unter Wassermangel in dieser Region, die immer genug Wasser hatte. Das sind Kosten, die nie in den Sojapreis einfließen.
Ob Soja, Zuckerrohr, afrikanische Palmen oder Schnittblumen, lateinamerikanische Großgrundbesitzer, internationale Konzerne und die Verbraucher der ersten Welt profitieren kräftig. Die Regierungen des Nordens üben über die Weltbank Druck aus, dass dieses System am Laufen gehalten wird. Frische Kredite für den Süden oder gar Schuldenerlässe gibt es nur, wenn der Süden rationalisiert, privatisiert und ein günstiges Geschäftsklima schafft. Brasilien habe da schon sehr viel getan, so João Stedele.
Es gibt ein Gesetz in Brasilien, das Agrar- und Bergbauexporte völlig von der Steuer befreit. Das heißt, die Leute arbeiten hier wie wild und zahlen Steuern, nur damit sie in Europa billiges Soja auf den Tisch bekommen. Denn die Unternehmer nutzen die Straßen, den Strom, die gesamte Infrastruktur, ohne dafür Steuern bezahlt zu haben. Das ist schlimmer als der Feudalismus. Das ist Kapitalismus ohne jedes unternehmerische Risiko. Denn gleichzeitig gibt es 4 transnationale Unternehmen, die im Schnitt jedes Jahr 28% Umsatzrendite erzielen, dafür, dass sie ihnen Soja liefern. Wer verdient also an brasilianischem Soja? Nicht wir, sondern Cargill, Monsanto und Co.
Unter dem Druck, über Agrarexporte Devisen ins Land zu holen, werden immer größere Flächen für den Agrarexport reserviert. Darunter leidet die Ernährung der eigenen Bevölkerung. Zum Beispiel in Guatemala, wo es trotz idealer Bedingungen für die Landwirtschaft sogar Hungersnöte gab. Ursula Roldán Andrade von der Pastoral de la Tierra, einem katholischen Projekt für ländliche Entwicklung und zur Förderung kleinbäuerlicher kommunaler Strukturen, beschreibt die Situation in Guatemala.
Es bleibt das Problem der Ernährungssicherheit. Wegen der gewaltigen Landkonzentration in wenigen Händen ist es uns nicht gelungen, unsere eigene Bevölkerung zu versorgen. Obwohl die Länder Lateinamerikas ideale Voraussetzungen hätten, über die kleinbäuerliche Produktion die eigene Bevölkerung zu ernähren, wird die Lebensmittelversorgung immer schwieriger, eben wegen der fehlenden Landreform. Immer mehr Flächen werden für die Forstwirtschaft reserviert und die Latifundien breiten sich weiter aus. Die Situation wird also nicht besser, sondern verschlimmert sich.
Als Patentrezept zur Überwindung der Armut werden Freihandelsverträge angepriesen. Freier Marktzugang für Produkte des Südens in die Länder des Nordens, das böte dem Süden Entwicklungschancen. Das Gegenteil sei der Fall, sagt Martin Wolpold-Bossin von FIAN. Denn erstens hätten neoliberale Konzepte die Armut in der Welt vergrößert statt verringert. Und zum anderen würden die EU und die USA Freihandelsverträge mit dem Süden zu ihren Konditionen aushandeln, zum Schaden des Südens. In Guatemala werde durch den angeblichen Freihandel der Druck auf die kleinbäuerliche und indigene Bevölkerung weiter erhöht, sagt Ursula Roldán voraus.
Von den Freihandelsverträgen profitieren nur die großen Unternehmer. Die Zuckerproduktion für den Export in die USA wird sich ausweiten. Das bedeutet, die Exportwirtschaft benötigt noch mehr Flächen. Und damit bleibt weniger für die Eigenproduktion. Im Gegensatz dazu fallen die Zölle für Agrarimporte. Das trifft den traditionellen kleinbäuerlichen Maisanbau. Außerdem hat der Staat dann keine Zolleinnahmen mehr. Das heißt, er hat dann noch weniger Geld, die heimische Landwirtschaft zu schützen und zu fördern.
NGOs wie FIAN bekräftigen, dass gegen die fatalen sozialen und ökologischen Folgen der marktgestützten Agrarreform nur eine echte Landreform helfe, die brachliegendes oder Spekulationsland an Landlose oder an Kleinbauern verteilt und die dem Landbesitz Obergrenzen setzt. Die Ernährung der eigenen Bevölkerung müsse das oberste Ziel jeder Agrarpolitik sein und die Bauern müssten in technischer, finanzieller und organisatorischer Hinsicht so unterstützt werden, dass sie produktiv arbeiten und ihre Produkte auf dem Markt unterbringen können. Für Martin Wolpold-Bossin von FIAN gibt es in Lateinamerika für eine alternative Organisation gute Ansätze, aber nicht jede Landverteilung sei auch eine Landreform mit Perspektive.
Die Agrarreform von oben hat noch in keinem Land funktioniert. Also auch in den sozialistischen nicht und auch in Nicaragua nicht. Das heißt, und das ist ein Wunder und ein schwieriger Punkt in der venezolanischen Geschichte, also zumindest nach unseren Beobachtungen und Einschätzungen, ist die Selbstorganisierung der Bauern, auch die authentische Bewegung von ihnen. Nicht nur sozusagen darum, jetzt schnell Land zu kriegen, sondern sozusagen diese Kraft von unten zu sein, dass sie die wirklichen Subjekte der Agrarpolitik sind und der Agrarreform. Das muss garantiert sein.
Selbstorganisierte Bauern gibt es in Lateinamerika durchaus. Und das Beispiel der sehr gut organisierten Landlosenbewegung MST in Brasilien zeigt, dass man sich mit einfachen Bitten längst nicht mehr zufrieden gibt. Bolivien sei da nur ein Anfang, betont João Stedele. Und wenn es nicht zügig zu einem Umdenken in den reichen Ländern und bei den Eliten des Südens kommt, prophezeit Stedele unruhige Zeiten.
In den nächsten 4 oder 5 Jahren werden wir erleben, dass sich die Bauern überall in der dritten Welt erheben werden. Wir hoffen und erwarten, dass ihr in Europa uns dabei nicht allein lasst. Es wird neue Führungsfiguren, neue Strategien, neue Mittel geben und es wird sich viel verändern. Daran haben wir nicht den geringsten Zweifel. Achten Sie auf Ihre Gesundheit, denn in den nächsten Jahren werden Ihre Augen große Veränderungen sehen.
Y no se canta como se cantaba ayer. Ahora dicen ven, tomamos un café y empezamos a hacer. No, y no se canta sin tu amor, me moriré.
Der Bundesverband Freier Radios lädt ein am 2. und 3. Oktober zum BFR-Hörfestival 2006.
Könnte sein, dass sich dein Leben radikal verändert.
Was ist, kann, macht, will, soll, darf, muss freies Radio?
Frag mich was Leichteres.
Alle Radiomacherinnen und Macher in freien Radios sind eingeladen, auf dem BFR-Hörfestival über Sendepraxis, Selbstreflexion und Vision in freien Radios zu diskutieren. Das Ganze im Kontext von Radiorevolten, die in dieser Zeit in Halle bei Radio Coax geprobt werden.
Sie sehen, da gibt's nichts, wovon man sich groß fürchten müsste.
Es wird eine ganz besondere Party.
Am 2. Oktober 2006 werden sich freie Radios einander akustisch vorstellen. Anschließend startet eine Livestream-Hörnacht freier Radios bis in den frühen Morgen.
Das hätte ich ja fast vergessen.
Anmeldungen dazu bis zum 15. September 2006 an öffentlichkeit@freie-radios.de, Öffentlichkeit mit UE@freie-radios.de. Mehr Infos auch dazu im aktuellen BFR-Rundbrief, den findet ihr unter www.freie-radios.de/rundbrief. Oder ruft an unter 0345 681 9572. Telefon 0345 681 9572.
Gut, eine Frage noch.
Viele Fragen zum Thema freies Radio werden beantwortet auf dem BFR Hörfestival 2006 am 2. und 3. Oktober in Halle.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.